Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit zu Hause mit Baby ist einfach super aufregend, anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt's lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat. Warum auch? Und das Leben, wie es bis daher war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge einen passenden Experten ein, mit dem ich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frisch gebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch einfach in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten, über Fragen, mögliche Sorgen und auch die eine oder andere Vollkatastrophe sprechen, durch die man als Eltern wahrscheinlich einfach mal durch muss. Aber vor allem wollen wir zusammen mit euch Vorfreude teilen, diese besondere Zeit genießen, euch ein bisschen Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifach Mama, meine Tochter ist 4 Jahre alt und mein kleiner Sohn ist 1 und ich freue mich, wenn ihr mich und Mama auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute habe ich Rika zu Gast, sie ist Psychologin, hat seit 7 Jahren ihre eigene Praxis und begleitet Paare auf ihrer spannenden Reise beim Elternwerden. Und ich freue mich echt sehr, dass sie mir bei der heutigen Folge rund um die letzten Wochen vor der Geburt so zur Seite steht. Also herzlich willkommen, Rika. Schön, dass du da bist. Hi.
Ich freue mich, hier zu sein. Hi.
Magst du dich vielleicht noch ein bisschen vorstellen und ein bisschen was sagen zu dem, was du machst?
Gerne. Wie du gesagt hast, ich bin Psychologin und ich habe meine Praxis in Berlin am Zionskirchplatz, falls das jemand kennt, in Prenzlauer Berg. Genau. Und Prenzlauer Berg hat sehr viele junge Familien und das ist auch so mein Hauptklientel. Also junge Paare, die vielleicht schon ein Kind haben, die vielleicht noch kein Kind haben, aber so auf dem Weg dahin sind und die begleite ich. Und da gibt es auch ganz typische Themen natürlich, mit denen sie zu mir kommen. Ist eine Arbeit, die ich total gerne mache, die mir viel Spaß macht. Ich biete auch andere Sachen an, ich mache auch Einzeltherapie, aber diese Paararbeit ist schon mein Hauptfokus in der Praxis.
Ich habe wirklich gesagt, ich freue mich so, dass wir mit dir sprechen heute, weil ich glaube, so ein bisschen Hilfe in dieser unfassbar krassen Zeit der Veränderung, die tut bestimmt gut. Ich habe auch das Gefühl, ich werde ganz viel mitschreiben heute.
Das hoffe ich doch.
Und, ich hoffe, ihr da draußen, die ihr uns zuhört, auch. Weil bei so viel Erfahrung und so vielen Paaren, da sind bestimmt auch viele Themen immer wieder da, aber immer wieder anders gelöst. Und vielleicht gibt es auch so ein paar Handwerkszeuge, die wir uns heute mitnehmen können. Heute soll es sich ja auch so um diese besondere letzte Zeit als Paar drehen. Wir sprechen über Themen wie Mutterschutz und Vätermonate, aber auch um Intimität in der Schwangerschaft. Die Zeit ist was ganz Besonderes, weil aus dem Paar auf einmal Eltern werden. Ne? Und wenn das Baby da ist, dreht sich natürlich alles erstmal darum, das ist auch richtig so, aber umso wichtiger ist es vielleicht vorher, sich auch nochmal bewusst Auszeiten zu nehmen, auch Zeit zu zweit zu genießen und bei diesen ganzen spannenden Vorbereitungen und Sachen, die man einkauft und besorgt und das Zimmer herrichtet und Erstausstattung. Irgendwie geht da manchmal so ein bisschen das Paarsein, glaube ich, verloren. Und wie schwer es sich als Paar nicht zu verlieren, das sieht man auch daran, wie viele Paare sich trennen, wenn sie gerade frisch Eltern geworden sind. Und deswegen würde ich gerne von dir echt wissen, was kann man tun? Was hast du für Tipps, um alles unter einen Hut zu bekommen, das junge Eltern sein und ja auch sich einfach gemeinsam irgendwie auf dieses Projekt Kind, Familie vorzubereiten? Ja, woran scheitern die meisten? Oder gibt es so einen ultimativen Tipp, wie man das Ganze angehen kann?
Also das Erste, was mir jetzt einfällt, wenn du nach einem ultimativen Tipp fragst oder nach dem, was am allerwichtigsten ist, ist, glaube ich, die Gesprächskultur, die ein Paar hat. Also die Zeit der Schwangerschaft kann man gut noch dafür nutzen, dass man sich Zeit nimmt füreinander, dass man miteinander auch übt, wenn man das nicht schon hat. Sich zu unterhalten darüber, wie geht es uns, wie geht es uns in der Beziehung, wie geht es uns miteinander, worauf freuen wir uns, was sind vielleicht unsere Ängste und dass man sich wirklich darin übt, sich gegenseitig zuzuhören und sich gegenseitig diesen Raum zu bieten, denn nach der Geburt wird dieser Raum meistens nicht mehr so da sein, je nachdem auch, wie viel Aufmerksamkeit das Kind braucht. Aber die allermeisten Kinder brauchen, also ein Kind braucht natürlich erstmal Aufmerksamkeit. Und ja, damit da Missverständnisse auch gut und schnell ausgeräumt werden können, ist, würde ich sagen, das Wichtigste, eine gute Gesprächskultur aufzubauen.
Ja. Du bist quasi selber gerade noch so mittendrin in diesem dich neu ausstellen.
Genau, das habe ich ganz Glückwunsch.
Du bist ja auch erst Mama geworden vor 8 Monaten.
Ja, genau.
Ja, von einem kleinen, tollen Sohn. Ich durfte eben schon ein super süßes Foto gucken. Wirklich sehr niedlich, herzlichen Glückwunsch.
Wo er gerade aufgewacht ist. Ja. Hat mir die Babysitterin gerade geschickt, ja.
Und so voll zufrieden und happy. Schön. Das heißt, du kennst das wirklich auch aus erster Hand ganz gut, dass man sich nochmal neu sortieren muss und eben auch, dass man nicht super viel Zeit hat und morgens als erstes mal fragt, und wie hast du so geschlafen? Wovon hast du geträumt? Sondern mehr so, oh, es ist das 8. Mal, dass ich wach bin und kannst du mal übernehmen?
Kannst du mal bitte? Und er auch.
Ja.
Ja.
Das erkennen junge Eltern auf jeden Fall. Umso wichtiger ist es vielleicht wirklich, dass man vorher einfach ein gutes Team ist, ne, und sich auch gemeinsam auch versucht, ein bisschen realistisch darauf vorzubereiten, was so auf einen vorkommt, was so auf einen zukommt. Und das kann ja auch heißen, nochmal ganz bewusst Zeit zu zweit zu verbringen, oder?
Also ich würde sagen, das Paar soll mal ruhig noch alles machen, was es gerne macht, was gut miteinander funktioniert. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht den pauschalen Tipp, ihr müsst noch einen Wellnessurlaub machen oder ihr müsst noch dies oder das in der Zeit der Schwangerschaft, weil nachher könnt ihr es nicht mehr. Mhm. Macht das, was euch gut tut, was zu euch passt, was euch Spaß macht miteinander. Nutzt diese Zeit nochmal zu zweit. Bei uns war es Sushi essen gehen. Ich weiß, ich konnte dann halt nur noch vegetarischen Sushi essen in der Schwangerschaft. Und da kann man sich auch gut miteinander unterhalten.
Ja. Ich glaube auch, es müssen gar nicht unbedingt so die riesen Afrika-Urlaube sein, sondern, also im übertragenen Sinne, sondern einfach wirklich so die Zeit zu zweit nochmal. Und was ich am tollsten finde am noch nicht Eltern sein, ist einfach selber entscheiden. Ganz allein entscheiden, ungebunden von irgendwem anderes, der natürlich immer vorgeht, selber zu entscheiden. Schlafe ich jetzt noch oder stehe ich schon auf? Oder in unserem Fall, mein Mann und ich haben eine neue Serie neulich geguckt und haben uns so vorangeguckt und waren bei Folge 4 von 6 und guckten auf die Uhr und es war halt Mitternacht und ich so, weißt du noch, Babe? Damals, vor den Minis, wir hätten knallhart jetzt bis 2 durchgeguckt. Es ist ja morgen Sonntag, wir hätten einfach ausgeschlafen. Aber jetzt haben wir unseren natürlichen Wecker, der geht. Also das heißt, all sowas macht das am besten jetzt. Wobei ich ja auch finde, dass so eine Reise schon auch was Schönes ist. Also ich würde, glaube ich, schon auch noch zu einer Reise durchaus raten. Nach meiner traumatischen Babymoon-Erfahrung auf gar keinen Fall irgendwie das Ausland als weit weg. Hast du Babymoon gemacht?
Babymoon meinst du, wenn das Baby dann da ist?
Nee, Babymoon, wenn das Baby im Bauch ist.
Ach so.
Das ist dann die letzte bewusste Reise, wo man schon zu dritt ist, aber das Kind halt noch nicht da auf der Welt.
Also wir haben so ein paar Reisen zusammen gemacht mit meinem Freund in Deutschland. Mhm. Ich habe alleine noch meine Reise gemacht nach Kapstadt.
Wow.
Im 6. Monat.
Ja. Das ist ja auch verrückt. Wie kamst du dazu?
Ich habe gedacht, wann werde ich noch mal Zeit für mich alleine haben? Stimmt. Also es geht ja nicht nur ums Paar, sondern auch um sich selber als Person und wirklich mal komplett dem eigenen Rhythmus folgen zu können. Das ist etwas, was ich jetzt wirklich nicht mehr habe und was ich damals noch mal nutzen wollte. Und das fand ich total schön. Das finde ich auch schön am Alleinereisen.
Ja.
Was jetzt aber natürlich
da nicht mehr
möglich ist.
Da merkt man, wie unglaublich reflektiert du bist, dass du sogar nicht nur an die partnerschaftliche, weißt du, so Zeit, dass man für sie hat, sondern auch für sich selber. Klar, kann man auch gut gebrauchen.
Kapstadt, bei ihm hat es halt auch gerade nicht gepasst,
nicht
zeitlich und so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht einfach selber machen?
Also Kapstadt ist ja auch wunderschön. Ich war da auch schon 1-2 Mal und es ist eine faszinierende Stadt, Südafrika. So ein tolles, faszinierendes, spannendes, krasses Land, was mit seiner Schönheit auch einen ganz schön bewegt. Oder das muss doch schwanger auch irgendwie besonders gewesen
sein. Total. Und dann am Meer zu sein und dieses Meeresrauschen. Und man ist ja sowieso, also ich war in der Schwangerschaft super fühlig irgendwie, habe alles irgendwie noch intensiver wahrgenommen als sonst. Und das war echt eine schöne Erfahrung.
Ja,
zu machen.
Das ging mir auch so. Ich habe das Gefühl, irgendwie so das zweite Herz, was man so sagt, was so unter der Brust schlägt, Das hat auch nochmal so ein, ich weiß nicht, so eine zweite Ebene von noch mehr Empfindsamkeit bei mir ausgemacht. Mhm. Und die ist auch nicht mehr so ganz weggegangen. Aber in der Schwangerschaft war sie vielleicht nochmal ein bisschen anders da.
Ja, ist ja auch so, dass der Körper mehr Blut hat. Ne? Mhm. Also dass einfach alles besser durchblutet ist. Mhm. Und wir dadurch ja auch empfindungsfähiger sind, also schon rein körperlich.
Mhm. Körperlichkeit ist ja auch ein super spannendes Thema, was auch in der Schwangerschaft so ganz unterschiedlich gelebt wird. Ne? Wie wichtig würdest du sagen, ist Intimität in der Schwangerschaft?
Also ich würde sagen, wenn ich bei mir zurückschaue, ich war halt sehr empfindungsfähig in der Schwangerschaft und für mich war Zärtlichkeit einfach nochmal doppelt bedeutsam. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich oft höre von Paaren. Auch, dass die Frau, ich meine, es ist wirklich unterschiedlich und es je nachdem, ob man Schwangerschaftsbeschwerden hat oder wie stark die sind, hat man vielleicht auch überhaupt gar keine Lust auf Sex. Aber was ich auch relativ oft höre, ist, dass Frauen gerade da besonders viel Lust haben. Mhm. Und auch im letzten Schwangerschaftsdrittel noch, wo Männer dann eher so ein bisschen Hemmungen haben, ob das noch geht, ob sie nicht irgendwie ranstoßen.
Tu ich wem weh?
Genau. Und dass die Männer dann aber hinterher enttäuscht sind, weil nach der Geburt ist natürlich schwierig mit Sex erstmal. Und dann sagen, ja, ach, hätte ich es doch damals ein bisschen mehr noch genutzt.
Das ist ja lustig, ja, klar. Also ich meine, da muss man auch ehrlich sein, nach der Geburt ist in allen Fällen, die ich kenne zumindest, Sex erstmal so Platz 78 auf der Prioritätenliste.
Ja. Genau.
Und auch vom eigenen Bedürfnis her. Ja, ich glaube auch, ich habe auch irgendwie mehr gespürt. Und auch Zärtlichkeit mehr gespürt und fand es auch toll, dass man irgendwie so alles noch mehr wahrnimmt. Aber jeder hat ja auch andere Bedürfnisse. Und durch Schwangerschaftsbeschwerden, zum Beispiel Übelkeit, die es ja viele ein paar Monate und manche leider sogar viel länger noch trifft, oder Sodbrennen oder dicke Beine oder was auch immer. Also die Liste ist ja im Zweifel ziemlich lang.
Platten Nierenstau.
Oh, wow.
Das tat auch super weh. Mm.
Ja.
Eine Weile hat sich dann zum Glück von selber wieder gegeben.
Oh, Glück gehabt. Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch was, wo man dann nicht denkt.
Nee, da denkt man dann auch nicht an Sex.
Puh, jetzt als erstes Mal. Mhm. hast du das Gefühl, dass die Paare das selber ganz gut einpegeln? Oder sind Männer da doch manchmal nicht so sehr in. Ich meine, von außen kann man es natürlich nicht sehen, ne? Wie sich eine Frau vielleicht von innen fühlt. Wie geht man denn da mit um, wenn einer irgendwie mehr Lust hat als der andere?
Oh, das ist die große Frage, ne? Weil das so oft Beziehungen betrifft. Und also natürlich kann nicht ein Partner den anderen zwingen. Man kann es zeigen, dass man Lust hat. Nicht so schnell aufgeben, drüber reden. Ja, da gibt es nicht so die eine Antwort auf diese Frage.
Ist ja auch vielleicht bei jedem irgendwie anders bedingt, ne? Manchmal kann ich mir vorstellen, dass sich manche Frauen auch mit dem Schwangersein körperlich einfach nicht so attraktiv finden. Obwohl ich finde ja, also es geht ja ganz persönlich, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres als eine schwangere Frau.
Schön.
Ich liebe es, schwangere Frauen anzugucken. Ich finde die auch ganz oft ganz doll sexy und
toll.
Die
haben eine ganz besondere Ausstrahlung.
Wunderschön. Aber ich höre auch immer wieder, dass Frauen sich dann nicht so wohl gefühlt haben und nicht so schön gefühlt haben. Was kann man da machen?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, worauf geht es zurück, dass die Person keine Lust auf Sex hat? Sind es Blockaden, weil sie sich zum Beispiel nicht mehr schön findet, weil sie irgendwie diesen Bauch noch nicht so für sich angenommen hat? Ist es nach der Geburt hatte ich mein Paar, das hat keinen Sex mehr gehabt und die Frau hat gesagt, ja, es liegt daran, dass ihr ihre Brüste nicht mehr gefallen. Dann hat ihr der Partner eine Brust-OP geschenkt.
Wirklich?
Das hat aber nicht funktioniert.
Oh nein.
Genau, also das heißt, das war nicht der
das
wahre
war nicht
Grund.
Eigentlich das
also sie
okay.
hat sich, die waren auch bei mir in Therapie.
Bei meiner Spucke.
Ups. Nee, die waren auch bei mir in Therapie. Ja. Und als wir dem mehr auf den Grund gegangen sind, hat sie sich mit ihm nicht mehr verbunden gefühlt. Mhm. Und ich glaube, so etwas spielt da eine viel größere Rolle als beispielsweise, wie genau sehen jetzt die Brüste aus, wie sieht der Bauch aus, also mehr als diese äußeren Dinge.
Ja. Wie kann man sich denn möglichst gut verbunden fühlen? Wie kann man denn daran arbeiten?
Möglichst gut verbunden fühlen. Also, ich glaube tatsächlich, das ist das Allerwichtigste, sich verbunden zu fühlen, sich emotional verbunden zu fühlen. Und dafür ist es wichtig, dass man voreinander man selber sein kann und ausdrücken kann, wer man ist und wer man, was man fühlt, was man braucht. Und sich vom anderen auch angenommen und anerkannt und geliebt, gewollt fühlen kann. Mhm. Und wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann neigen wir sehr häufig dazu, dass wir es nicht direkt ansprechen unserem Partner gegenüber, sondern dass wir erstmal zu Schutzstrategien greifen, weil es fühlt sich natürlich verletzlich an, so etwas zu sagen. Wenn irgendwie gestern, als du diese Bemerkung gemacht hast, habe ich mich so und so gefühlt. Ich weiß nicht, es triggert in mir was an, ist vielleicht eine sensible Stelle. Ich habe mich irgendwie klein und unzulänglich gefühlt. Können wir darüber reden? Das ist verletzlich, so etwas anzusprechen. Oder mein Körper, irgendwie mag ich meine Brüste gar nicht so gerne und jetzt sind die noch größer und irgendwie sowas. Es kann sich verletzlich anfühlen und wenn wir zu Schutzstrategien greifen, dann ist es oft sowas wie, dass wir es für uns behalten, dass wir uns zurückziehen, vielleicht, dass wir Vorwürfe machen, anklagen, Dinge, die dem anderen nicht zeigen, was wirklich vor sich geht, sondern eher so eine Maske zeigen. Und dadurch entsteht Unverbundenheit. Das ist vielleicht, wie man es besser erklären kann, also wie Unverbundenheit entsteht. Und dann merken wir, irgendwas fehlt hier. Mhm. Und es fühlt sich auch nicht mehr so gut an, berührt zu werden, wenn wir uns irgendwie fremd fühlen vom anderen. Dann fühlt es sich vielleicht komisch an, berührt zu werden oder nicht. Da fehlt dann irgendwie was. Mhm. Genau, deswegen ist es immer wichtig, sich selber zu öffnen und auf den anderen zuzugehen und zu sagen, die Zeit, kannst du mir zuhören?
Ich glaube, das ist dann auch gut, wenn man so das Gefühl hat, man geht zusammen schon stark in diese Zeit des, ich sag mal, liebevollen Ausnahmezustandes, wenn man frisch Eltern wird und auf einmal ja ein neues Wesen da ist. Deswegen ist es, glaube ich, echt gut, wenn man vorher nochmal so, wie du sagst, das ein bisschen nutzt, um an sich und an den kleinen Baustellen, die man vielleicht hat, zu arbeiten und immer verbunden bleibt. Was sind denn deine Erfahrungen als Psychologin? Was sind denn deine Erfahrungen als Psychologin? Welche Auswirkungen auf das Sexleben und die Libido hat Schwangerschaft?
Es ist wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie sich die Frau mit ihrem Körper fühlt, ob es Schwangerschaftsbeschwerden gibt. Es gibt Frauen, ich persönlich habe mich super lebendig gefühlt, super gut gefühlt in dieser Zeit, als hätte ich so einen kleinen Sonnenschein im Bauch. Das kann aber auch ganz anders sein. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist jetzt auch sehr, sehr glücklich Mama, hat aber gesagt, die Schwangerschaft war das Schrecklichste, was sie im Leben hatte. Sie hatte nur Schmerzen und Elefantenbeine und irgendwie, es ging ihr gar nicht gut. Und Lust auf Sex hatte sie einfach mal überhaupt nicht. Ja. Sie wollte, dass ihr alle wegbleiben in dieser Zeit.
Ja, wenn es einem gerade so geht, kann man das noch besser nachvollziehen.
Da ist auch Respekt gefragt dann von der anderen Seite, das zu akzeptieren.
Wir haben auch aus der Mom-Community Fragen genau zu dem Thema. Das scheint wirklich viele zu bewegen. Zum Beispiel, ist es normal, im letzten Schwangerschaftsdrittel keine Lust auf Sex zu haben? Oder was tue ich, wenn meine Schwangerschaft zu sexueller Unlust führt? Da möchte ich ganz kurz als erstes mal vorweggreifen, wenn ich darf. Für mich sagen diese Fragen irgendwie schon so Druck aus. So als wäre das irgendwie falsch. Als dürfte man nicht am Ende der Schwangerschaft
einfach mal keine Lust
einfach
haben.
Einfach mal keine Lust auf Sex haben, nachdem man ja schon Sex gehabt hat und ein Baby gebaut. Das finde ich schon mal eigentlich schade. Aber das kommt natürlich wahrscheinlich auch immer daran, in welche Art von Beziehung steckt man, was ist der Partner, die Partnerschaft gewohnt oder so. Vielleicht überinterpretiere ich das auch, aber ich spüre da irgendwie Druck. Und du?
Ja, das war auch das Erste, was ich da empfunden habe. Ich meine, ich kann es zu einem Grad auch nachvollziehen, weil manche Beziehungen leben ja genau davon, dass die Körperlichkeit besonders gut funktioniert, dass der Sex gut funktioniert und Gespräche sind vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste für die oder was auch immer. Die Intimität wird vor allem da gelebt. Und wenn das fehlt, dass dann auch der Beziehung was fehlt und dass irgendwie ein Stück Verbundenheit verloren geht. Ich würde da empfehlen, mal zu probieren, die Verbundenheit auf eine andere Weise miteinander herzustellen. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch sexuell oder körperlich Dinge, die man machen kann, die tatsächlich Lust bringen, auch wenn das typische Vorgehen sozusagen, wie man Sex hat, keine Lust bringt. Vielleicht gibt es eine Art Routine-Sex, der gibt einfach der Person nichts mehr, die diese Frage gestellt hat. Aber vielleicht gibt es was anderes, was sie gerne mal ausprobieren möchte. Ja. Und vielleicht was Langsameres, vielleicht etwas, wo sie, ja, also ist, ich finde, die Schwangerschaft ist auch eine Zeit, in der man sich gerne mal entdecken kann und neu entdecken kann.
Ich finde, man wird ja sowieso so ein bisschen dazu gezwungen auch, ne? Man lernt den Körper irgendwie neu kennen.
Ja.
Auf einmal hat der andere Grenzen. Wo du früher 2 Kilometer geschafft hast, sind jetzt so 150 Meter auf einmal das Maximum.
Genau.
Zum späteren Zeitpunkt. Oder auch, dass man einfach mal eine Pause einplanen muss, weil der Körper halt parallel ein Baby baut. Und da entdeckt man sich so neu und warum nicht auch auf ganz anderen Ebenen noch. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall finde ich, dass man sich dann nicht unter Druck setzen sollte. Du musst keinen Sex haben. Also es ist ja keine Verpflichtung, Sex zu haben in einer Beziehung.
Ja, und vor allem, du hast eine Aufgabe, die du jetzt, dass die allerwichtigste ist, die über allem steht. Und das heißt, du baust ein Baby. Dein Körper ist 24/7 damit beschäftigt und macht gerade das Schönste für die Beziehung, für die Partnerschaft, was er machen kann. Und
schafft gerade Leben.
Ja. Und da bin ich auch sehr unflexibel, glaube ich, in meiner Haltung. Mhm. Ich denke, da muss man einfach voll mit dem Gefühl der Frau gehen. Was immer sie braucht, soll sie haben. Und ich finde, wir tragen das Leben, ja, das Gemeinsame, so lange in unserem Körper und bringen es auf die Welt unter Schmerzen und geben einfach alles dafür. Und wenn uns mal zu irgendeinem Zeitpunkt nicht nach Sex oder nur nach
dem Glas Wasser,
was auch immer ist, ja, dann ist das so. Also ich würde sagen, du kannst dich total entspannen, wenn du im letzten Schwangerschaftsdrittel keine Lust hast.
Und erlaube dir auch mal, einfach keine Lust zu haben.
Genau, du darfst heute keine Lust haben.
Was mir gerade noch einfällt dazu, mein Physiotherapeut hat mir damals in der Schwangerschaft gesagt, dass in dieser Zeit der Körper auch besonders empfänglich für Heilung ist. Also zum Beispiel für Massagen. Und das fand ich auch total schön zu wissen.
Voll. Das war auch die Zeit, wo ich mir am meisten Massagen in meinem Leben gegönnt habe, weil ich immer so dachte, ich glaube, mein Körper braucht auch ein bisschen Support. So. Mhm. Und das ist was Gutes, was ich ihm tun kann. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich tue das auch fürs Baby. Das tut ihm auch gut. Das ist auch glücklich, wenn es meine glücklichen Hormone und meine Entspannung mitbekommt und so. Ich finde auch, da darf man sich ruhig mal ein bisschen was gönnen, was Gutes tun. Ja, dann kommt noch die Frage, wir sind nervös und haben Respekt vor der Aufgabe, die auf uns zukommt. Wie können wir uns gegenseitig stärken und unsere Sorgen und Ängste teilen?
Ja, gegenseitig stärken, Sorgen und Ängste teilen, indem ihr euch die Zeit nehmt, indem ihr euch zusammen hinsetzt, vielleicht etwas macht, was ihr gerne macht. Vielleicht ist es Essen gehen zusammen, vielleicht ist es spazieren gehen. Und sprecht drüber. Und es gibt 2 Sachen, die helfen können. Das eine ist, dass man sich eine bestimmte Langsamkeit auch erlaubt im Gespräch. Das finde ich wichtig, dass man sich wirklich erlaubt, sich die Zeit zu nehmen und seine Gefühle auszudrücken, auch wenn einem vielleicht nicht sofort die richtigen Worte einfallen. Und anstatt sofort zu reagieren. sowohl wenn ihr in der Zuhörerrolle seid, als auch wenn ihr erzählt, dass ihr euch erlaubt, euch Zeit zu nehmen. Genau, das Zweite. Ich habe gesagt zwei Sachen, ne?
Ja, gegenseitig stärken und Sorgen und Ängste teilen.
Ja, das Zweite ist Mut. Mut, auch die Dinge auszusprechen, die nicht so leicht sind auszusprechen. Mhm. Euch auch verletzlich zu zeigen voreinander. Das wird euch auf jeden Fall miteinander stärken. Das wird euch das Gefühl geben, ein Team zu sein, die Sorgen und Ängste gemeinsam zu tragen, anstatt alleine. Mhm.
Und sie einfach auch mal aussprechen und auch mal hören, Genau. Ich habe auch Sorge dafür. Dann hat man irgendwie schon das Gefühl, okay, dann haben wir jetzt zusammen Sorge, aber wir müssen so sozusagen.
Wir können diesen Drachen zusammen besiegen.
Ja, und
zusammen sind wir.
Lass uns die Schwerter holen.
Genau. Zusammen sind wir nicht nur doppelt so stark, sondern das multipliziert sich.
Ja.
Wir fühlen uns stärker und können dem Leben mehr begegnen, besser begegnen, wenn wir wissen, wir haben jemanden, der hinter uns steht, wenn wir wissen, wir sind
nicht
allein.
Und der das auch weiß und der das auch trägt und so und der mitgeht. Mhm. Ja. Soll ich mit meinem Partner, fragt jemand aus der Mom-Community, vor der Geburt schon über Erziehungsmethoden sprechen?
Also, ich persönlich finde es spannend, darüber zu reden. Ich habe es gerne gemacht. Ich finde es auch empfehlenswert, dass man einfach merkt, so sind wir da auf einem Nenner, haben wir ähnliche Meinungen, dass man auch Sachen diskutieren kann. Gleichzeitig glaube ich auch, manches verändert sich, wenn ein Kind da ist. Also wenn ich an meinen Freund denke, er hatte zum Beispiel früher einen echt hohen Medienkonsum, was mich total gestört hat. Und wo wir vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt noch extrem hätten streiten können auch drüber. Und jetzt ist das von selber anders geworden und weniger geworden. Das heißt, man sollte seine Position vor der Geburt nicht unbedingt zu ernst nehmen.
Ja, also ich glaube auch, dass manche Sachen, die man sich vornimmt, die man dann auf jeden Fall so macht, man dann überhaupt nicht so macht, weil die Realität manchmal doch eine andere ist. Aber ich finde auch, dass man sich vorher schon mal überlegt, okay, laufen wir denn jetzt hier eigentlich in dieselbe Richtung? Und wie ist denn unser Plan für dies oder das? Hast du dir mal überlegt, wie würdest du das machen? Ist, glaube ich, echt gut, weil wenn man dann mittendrin da steckt in dem Schlafentzug und in den manchmal kleinen und doch größeren Struggles, sei es das Stillen oder dass ein Baby vielleicht weint oder Blähungen hat oder was auch immer. Man ist auf jeden Fall sehr vom Moment sowieso gefangen. Und wenn man vorher aber schon mal überlegt hat, in welche Richtung soll es gehen, was wollen wir machen, wie wollen wir es ungefähr machen, ist, glaube ich, gut. Ich finde total interessant, dass hier eine Umfrage in der Community, habt ihr vor der Geburt die Erziehung und Betreuung eures Kindes mit dem Partner festgelegt? Was meinst du, Rika? Wie könnte die denn ausgegangen sein? Dass man sich vorher Gedanken gemacht hat um Erziehung und Betreuung? Habt ihr es festgelegt mit dem Partner? Ja oder nein?
Ich würde denken, dass die meisten es tun.
Mhm.
70-30?
51-49.
Okay, 51, die es tun.
51, also du hast recht.
1% Punkt mehr.
Okay. Du hast recht. Aber ich muss auch recht sagen, ich war überrascht. Ich hätte gedacht, vielleicht wird es festgelegt, auch sehr fest interpretiert. Aber trotzdem finde ich, dass das ganz schön viele sind, die sich jetzt noch gar nicht so klar darüber ausgetauscht haben. Für mich bedeutet das vielleicht auch so ein bisschen, sie haben sich es vielleicht auch noch gar nicht selber so genau überlegt. Oder sie kommunizieren nicht so viel drüber. Was meinst du, was heißt das?
Vielleicht, dass Paare denken, ja, das wird schon. Also wenn es kommt, dann kommt es und dann reden wir drüber, dass man Sachen nicht zerreden will oder so. Ha. Wie war es denn bei dir?
Boah, meine Tochter ist jetzt schon 4,5. Das ist echt schon lange her. Ich glaube, also wir haben auf jeden Fall vorher auch schon gesprochen und uns ein paar Sachen überlegt. Bei uns war es ja auch so, dass mein Mann ja die Elternzeit gemacht hat. Und deswegen haben wir, glaube ich, schon eine besondere Rolle auch gehabt, weil ich habe in meinem Beruf als Moderatorin ja auch immer mal wieder Dienstag und Mittwoch einfach frei. Das heißt, es hat für uns auch viel bedeutet, auf der einen Seite auch viel Reisen, weil mein Mann immer mitgekommen ist. Ich habe meine Tochter gestillt.
Cool.
Und habe die dann immer in den Drehpausen gestellt und natürlich sowieso auch nachts. Und
dann durch Deutschland vor allem?
Genau, hauptsächlich durch Deutschland. Und da waren wir einfach ganz viel so alle zusammen unterwegs. aber ich hatte auch von Anfang an ein total gutes Gefühl, sie bei ihm zu lassen. Und aber damit ja auch so also die Betreuung auch bei ihm zu haben. Ne? Also wir haben das natürlich, in meinem Beruf musste ich das ja auch entscheiden, wie will ich das machen. Ich kriege ja nicht erst irgendwie so eine Woche vor einem Engagement die Anfrage, sondern schon teilweise Monate vorher oder mal ein Jahr.
Wann hast du dann angefangen zu arbeiten?
Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe angefangen, mit 3,5 Wochen wieder zu drehen.
Wow, Respekt.
Ja, aber weißt du was? Also das zum Beispiel würde ich versuchen, nicht nochmal zu machen.
Ich habe mit 5 Monaten zum ersten Mal gearbeitet.
Ja, also ich, das ist irgendwie, also ich kriege auch ganz viel, das finde ich eigentlich toll, dass ganz viele Frauen da sagen, boah, super und Respekt und so. Ich hatte einen Kaiserschnitt bei meiner Tochter und nach 3,5 Wochen war das wirklich noch nicht okay. Ich hatte das vorher zugesagt und irgendwie gedacht, ja, die kommt ja bestimmt früher. Ich meine, ich bin ungeduldig, die wird auch ungeduldig sein, die kommt 2 Wochen früher. Dann habe ich da so 8 Wochen, das wird schon passen. Und was macht die? Kommt 2 Wochen später.
Toll.
Aus meinen 8 Wochen sind auf einmal 3,5. Und dann noch mit einem Kaiserschnitt, den ich in meiner Fantasie auch nicht eingeplant hatte. Und dann stand ich da und war noch so ein bisschen irgendwie überfordert. Das war Gott sei Dank eine meiner liebsten Produktionen mit einem tollen Team, was ich seit vielen Jahren kenne. Und in dem Umfeld war das in Ordnung. Aber könnte ich es mir aussuchen, würde ich mir mehr Raum nehmen. Mhm. Und bei meinem Sohn war es auch früh mit 6 Wochen. Das war aber besser. Und auch da sind es dann nicht Jobs von Montag bis Freitag, 9-to-5, sondern das ist dann eine gewisse Zahl an Drehtagen und auch wieder frei und dann mal wieder gedreht, dann wieder frei. Aber wir haben das vorher, also gerade die Betreuung, natürlich klar definiert, dass er Elternzeit hat und mich begleitet auf Drehs. Und wenn ich kann, dann übernehme ich und habe mich natürlich auch gefreut über alle freien Tage. Aber ich muss auch sagen, ich liebe meinen Beruf so sehr und er hat mir auch so viel gegeben. Das war allerdings was ich mir am Anfang auch freigestellt habe. Also ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt merke, das fühlt sich einfach nicht richtig an, ich muss jetzt nur zu Hause sein, dann hätte ich auch entschieden, ich mache dieses eine Engagement und sage alles andere ab.
Ja.
Weil die Freiheit, irgendwie nochmal gegenzuchecken, ist diese Realität jetzt wirklich die richtige für mich? Die muss man auch haben, gerade wenn man so früh wie ich dann sagt, ich drehe wieder. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, muss man die haben? Ich hätte sie mir genommen. Hätte es sich anders angefühlt, hätte ich auch entschieden,
ich find's auch
gibt
wichtig.
Nichts Wichtigeres.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich ziehe immer noch so viel von meinem Glück auch aus meinem Beruf und so viel von meiner Freude. Es macht mir echt so viel Spaß, auch jetzt hier mit dir zu sein. Es ist einfach was ich auch so gern mache und was mich zu einer glücklicheren Mama macht. Und ich glaube, das kriegen die Minis auch sehr mit.
Ja.
Ja.
Ja, wichtiger ist ja auch die Qualitätszeit, finde ich, die man mit den Kindern verbringt, als die
Voll.
Quantität. Also natürlich ist es sehr wichtig, dass sie gut aufgehoben sind zu Hause, dass du deinen Mann hast. Ich habe eine tolle Babysitterin, ich arbeite aber auch noch nicht viel. Also ich mache so 2-3 Sitzungen pro Woche. Und da verschwinde ich dann für ein paar Stunden und dann bin ich wieder da, freue mich aber so sehr auf den Kleinen, dass ich dann,
ja, ist auch verrückt,
dass dann
oder?
Die Zeit auch ganz besonders ist danach. Ja,
voll.
aber habt ihr, was würdest du denn sagen, ist, was dein Mann besonders gut, also wie er besonders gut deine Werte auch mit umsetzt, die du in der Erziehung eurer Kinder hast?
Also ich glaube, unsere Kinder wissen so über allem, dass wir sie so sehr lieben. Das wissen die so sehr. Das sagen wir denen so oft, das zeigen wir denen so oft. Und dass wir einfach auch ganz bewusst da sind, so wie du es auch sagst. Ich bin auch oft weg, aber ich bin, wenn ich da bin, auch ganz bewusst da. Ich lege das Handy weg, wann immer ich kann. Manchmal gibt es noch eine Jobverpflichtung, dann muss ich noch kurz, aber wenn ich da bin, bin ich da und dann bin ich auch voll da und es gibt auch irgendwie kein zwischen uns oder so. Und was mein Mann besser kann als ich, was ich ganz toll finde, sind diese ganzen Actionspiele. Also der ist ein vorzügliches Einhorn zum Beispiel. Sehr, sehr gut.
Ja. Ich habe da auch schon neue Fähigkeiten meines Freundes kennengelernt, die ich da vorher noch nicht so kannte, im Quatsch machen und richtig gut.
Also ich finde auch, wie mein Mann irgendwie über den Boden galoppiert und das Pferd macht und das in einer also Energie über Stunden, wo ich so nach einmal hinknie und denke so, au, meine Knie. Also wir ergänzen uns da, glaube ich, auch ganz gut. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, wir gehen da nicht so ganz einen Weg. Ich würde Sachen jetzt anders lösen. Das ist eigentlich ziemlich oft so, weil wir sehr unterschiedliche Typen sind. Manchmal gibt es dann auch so ein bisschen einfach Lagebesprechung. Weißt du, dass man so sagt, ey, lass doch mal so versuchen. Oder ich mache das so, dann klappt so. Gerade bei unserer 4,5-jährigen Chefin, wie ich sie liebevoll nenne, die hat das faustdick hinter den Ohren. Das sind alles natürlich immer so Phasen. Hättest du mich vor 2 Monaten gefragt, hätte ich dir jetzt eine Lobeshymne gesungen, dass alles total easy gerade ist. Und dann ändert sich das auf einmal. Und auf einmal hast du das Gefühl, ist das jetzt schon eine Vorpubertät oder was ist hier los? Auf jeden Fall werden gerade wieder schön die Grenzen getestet. Mhm. Ist auch in Ordnung.
Aber wir nennen es Trotzphase, weil wir sie trotz dieser Phase extrem lieb haben.
Ja. Habe ich letztens gelesen. Das ist sehr schön. Gut.
Ja. Ja, also die hat sie auf jeden Fall auch gerade wieder. Und da haben wir schon so ein bisschen unterschiedliche Ansätze auch. Also ich kann auch verstehen, wie man sich da so reibt. Was macht man denn eigentlich so, wenn man so das Gefühl hat, wir gehen auch in der Planung schon nicht so ganz überein, wie wir das mal handeln wollen?
Ist natürlich nicht so einfach. Und wenn man schon mit unterschiedlichen Vorstellungen vielleicht da reingeht und beide Partner unterschiedliche Werte haben, dann auf jeden Fall reden darüber, was ist mir wichtig und warum ist es mir wichtig. Und vielleicht kann man sich in der Mitte irgendwo treffen und auch ein Stück loslassen, was man selber möchte. Oder zumindest da so weit abrücken, dass beide Partner sich wiederfinden können in dem, was man zusammen erschafft. Ich überlege gerade, was es bei uns gibt, weil wir sind auch auf jeden Fall ziemlich unterschiedlich, mein Freund und ich, in vielen Dingen. Das eine habe ich ja schon erwähnt, Medienkonsum. Ich will eigentlich, dass mein Kleiner gar keine Bildschirme sieht, bis er irgendwie...
28?
So schlimm nicht, nee. Aber zumindest nicht in diesen Kleinkindjahren. Ich denke, das muss nicht sein. Und ich mag es nicht, sich berieseln zu lassen und in so einen passiven Zustand zu kommen. Und ich möchte nicht, dass das gefördert wird bei meinem Kind. Und glaube auch, dass das für die Gehirnentwicklung nicht das Beste ist. Hab da jetzt aber auch keine Studien, ehrlich gesagt, die das so zeigen würden. Das ist jetzt meine Intuition. Mein Freund ist da ganz anderer Meinung und meint, ja, die müssen auf dem Laufenden sein und alles kennen und mit ihren kleinen, mit den anderen Kiddies sich austauschen können.
Mit den
können
anderen Zweijährigen gemeinsam genau. swipen.
Genau. Und ja, jetzt darf er dann halt mal, aber nicht täglich und nicht ständig. So, also wir haben uns da irgendwo getroffen und sind beide... Also er will ja auch noch gar nicht. Also, aber mein Freund hat ihm schon so eine App runtergeladen, wo er auf dem Bildschirm tippen kann und dann verändern sich die Farben. Und das findet er total cool. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn die da Freude dran haben.
Aber voll gut, dass du dich da so freimachen konntest. Also ich bin ja manchmal schon auch der Meinung, das ist ja schön, dass er eine andere Meinung hat, aber ich habe ja recht. Und davon dann wegzukommen, ist manchmal nicht so leicht.
Ja, leider haben wir halt nicht alles unter Kontrolle, ne? Welchen Einflüssen unsere Kinder ausgesetzt werden. Und schon zu Hause beginnt das, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben.
Rika, ich habe jetzt noch die Shortlitten Questions für dich, und zwar eine Schnellfragerunde. Wir könnten theoretisch 10 Fragen schaffen, wenn wir ganz schnell sind, denn wir haben nur 20 Sekunden.
Für alle. Oh.
Bist du bereit?
Okay, wir probieren es mal. Ja. Mal gucken, ob ich das kann. So wie bei Tabu gibt es doch auch dieses Spiel, wo man mit einem Wort und in so, Tabu XXL.
Ach so, das kenne ich nicht.
Ist wo man mit möglichst wenigen Sachen? Worten eine Sache beschreiben muss. Und ich versuche mich da mal so einzustimmen.
Manche Fragen sind auch einfach nur ja, nein. Okay. Das könnte klappen. Eltern zu werden hat alles verändert, ja oder nein?
Jein.
Schneller. Verreisen mit dickem Bauch, ja oder nein?
Ja.
Hattest du Schwangerschaftsgelüste?
Ja.
Schwangerschaftsübelkeit?
Ja, aber nicht so doll, das ging.
Junge oder Mädchen, hattest du es im Gefühl, ja oder nein?
Ja.
Alles vor der Geburt vorbereiten oder einfach so geschehen lassen? Die nehmen wir noch mit.
Nicht alles. Aber also da muss man das gute Maß finden zwischendrin. So viel vorbereiten, wie man kann, aber sich dann auch von Überraschungen, also damit klarkommen, dass auch Überraschungen geben kann.
Und manchen gibt es ja auch einfach Sicherheit, ne? Aber ich glaube, so ein bisschen Raum für Entwicklung ist auch in Ordnung. Man muss nicht perfekt vorbereitet sein. Die letzte Frage, die hätte ich dir eigentlich sehr gerne noch gestellt, Rika. Die stelle ich dir jetzt einfach so. Finde ich auch gut, wenn wir da mehr als Ja oder Nein als Antwort Zeit haben. Nämlich, was ist der härtere Job? Therapeutin oder Mama?
Oh, was für eine Frage. Ich glaube tatsächlich Therapeutin. Ich habe so gedacht, als ich zu Hause war, eigentlich ist das ja ganz entspannt alles mit Baby.
Ja, okay.
Ja, weil das Baby, also ich bin ja sehr geübt darin, Menschen emotional aufzufangen und auch auf das Weinen des Babys schnell zu reagieren. Und mein Baby hat dann auch darauf schnell reagiert und ließ sich auch gut beruhigen von mir. Und bei Paaren sieht es auch manchmal anders aus. Heißt nicht, dass Paare unbedingt laut weinen, aber sie haben ja viel mehr andere Abwehrstrategien, die viel, viel anstrengender sein können, also sich anzuschreien oder einfach zu so ein eisiges Schweigen und nichts zu sagen oder so. Es kann viel anstrengender sein als ein Baby.
Ja, jetzt so am ersten Moment habe ich es nicht direkt verstanden, vielleicht auch, weil meine beiden Minis, wenn ich liebe sie über alles, gerade sehr anstrengend sind.
Aber ich mag meinen Job, also so soll es auch nicht klingen. Nee, also ich mag diese Herausforderung sowohl in meinem Job als auch beim Baby.
Das hat man jetzt auch überhaupt nicht, also null in Frage gestellt. Das hatte ich auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber so wie du es erklärst, macht das total Sinn, dass das ja auch nochmal eine ganz andere Form, gerade für jemanden, der gerne Gefühle auffängt und nicht immer wegen des Gegenüber dazu in der Lage ist, das wieder so zu glätten, wie man es vielleicht gerne würde, steht mir auch anstrengend vor.
Ja, kann es auch wirklich sein.
Ja. Wenn wir jetzt versuchen wollen, unsere Beziehung aber zu schützen, ne, und so ganz bewusst kontrolliert sagen, wir wollen uns noch ein bisschen pflegen. Wie kann man so als Paar organisieren, dass man irgendwie Alltag, Beziehung, Schwangerschaft und bald Kind irgendwie unter einen Hut kriegt?
Also jetzt geht es noch um die Zeit in der Schwangerschaft. Also in der Schwangerschaft, ich meine, es ist sehr unterschiedlich, je nach Gegebenheiten, die das Paar hat, wenn es wenn die Frau zum Beispiel schon früher aufhören kann zu arbeiten und schon zu Hause sich diesem Nest widmen, das man vielleicht zusammen aufbauen möchte, dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn jetzt beide selbstständig sind und noch möglichst viel verdienen müssen, um irgendwie ein gutes Elterngeld zu bekommen oder so, dann ist es vielleicht viel stressiger. Auf jeden Fall ist es gut, sich über die Ziele, die man zusammen hat, einig zu werden. Zum Beispiel, was möchte man fertig haben, wenn das Kind kommt? Es ist nicht schlecht, schon so viel Dokumentenkram wie möglich fertig zu haben oder soweit es geht vorbereitet zu haben. Also sowas wie Elterngeldsachen. Und in Berlin muss man sich schon in der Schwangerschaft um eine Kita kümmern. Also
ja, und zwar also relativ früh in der Schwangerschaft.
Ja. Also solche Sachen, sich da mal einen Überblick drüber zu machen, alles aufzuschreiben, das sind natürlich die Sachen, die müssen getan werden. Es gibt andere Sachen, die möchte man vielleicht noch erleben in der Schwangerschaft oder die möchte man vorbereitend machen, das Zimmer schön gestalten. Das ist dem Kind zwar ziemlich egal, erstmal, wenn es kommt, aber für die Mutter ist
es schön und
schön. Ja, ich meine, wir verbringen nach der Geburt viel Zeit in diesem Raum. Und
stimmt.
In dem Schlafzimmer. Und wenn's schön gestaltet ist und sauber ist, das ich fand das wichtig damals und finde es auch immer noch wichtig.
Mir hat das auch gut getan. Ich fand das auch
wie so ein kleines Nest, das
genau,
man sich baut,
man hat,
oder?
Es hat irgendwie ein Gefühl von, jetzt sind wir bereit.
Ja, genau.
Ne? Jetzt kannst du auch kommen, jetzt ist die Wickelkommode da.
So ein Willkommen irgendwie.
Genau,
ne?
Irgendwie, wir haben uns vorbereitet auf dich und du bist herzlich willkommen. Ja. Apropos Vorbereiten, es gibt ja auch viele Mamas und Papas unter unseren Hörern, die vielleicht schon ein Kind haben und jetzt ist Nummer zwei unterwegs.
Mhm.
Ab wann kann man das denn oder sollte man das denn vielleicht auch mit dem ersten Kind so ein bisschen thematisieren und wie kann man das gut vorbereiten, damit das irgendwie sanft vom einzigen Thron geschubst wird?
Also da hast du ja mehr Erfahrung als ich, oder?
Ja, also ich habe auf jeden Fall Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist oder so, aber ich kann dir ja gerne erzählen, wie wir es gemacht haben. Soll ich einfach mal und dann sagst du mir, Das war komplett falsch. Also bei uns war das ganz schön, weil unsere Tochter war da während meiner Schwangerschaft 2 und hat schon relativ viel verstanden und war in der Zeit auch gerade, fand auch Babybäuche total super. Das war irgendwie Zufall, dass die gerade in der Zeit auch sehr fixiert war. Und wir haben das ihr relativ lange nicht erzählt, weil wir das natürlich auch erstmal die 12 Wochen am Anfang für uns behalten wollten. Und mein Bauch war aber schon relativ da, weil als Zweifachmama ist der Bauch einfach schon ein bisschen größer zu dem Zeitpunkt. Und wir wollten aber nicht, dass sie das verquatscht, wo wir es vielleicht noch nicht geteilt haben.
Und guter Punkt.
Genau, weil es ist ja, also Kinder haben ja nicht diesen Filter und dieses sag mal nicht, sondern sie hat es tatsächlich dann auch geschafft, es meiner Schwiegermama auf dem Bahnhof zu erzählen.
Bei uns wurde es auch viel früher ausgeplaudert, als wir es wollten. Ja, nicht von Kindern.
Ja, ich weiß noch, wir waren unterwegs zu den Eltern von meinem Mann und wollten das ja auch in dem Zusammenhang dann endlich live berichten. Und deswegen hatten wir es auch ein bisschen später gemacht, weil wir so gerne halt live vor Ort sein wollten. Und in der Zugfahrt hat sie mich zum 100. Mal dann auf meinen Bauch gepickt und meinte, Mama, ist da ein Baby drin? Dann meinte ich, ja. Meint sie, echt? Ja, da ist ein Baby drin. Ja. Und das fand sie super und hat sofort als erstes, hallo Oma, da ist ein Baby drin. Das war dann, da waren wir so ein bisschen selber perplex auf dem Bahnhof stehend und haben dann erstmal behauptet, ne, das stimmt gar nicht. Und das heißt, das grundsätzliche Mitteilen haben wir so relativ unromantisch gemacht und haben das auch gar nicht so hochgehangen. Aber von dem Zeitpunkt an hat sie mitgekriegt, wir streicheln den Bauch, der wird auch eingecremt, das darf sie auch machen.
Habt ihr einen Namen gehabt für das Baby im Bauch?
Nee.
Was ihr gesagt habt.
Wir haben dann irgendwann gesagt, da ist dein Brüderchen drin.
Ah ja.
Weil wir auch selber mit dem Namen noch ganz lange nicht wussten, wie der dann eigentlich heißen soll. Und deswegen war das immer das Brüderchen. Und dass sie ja jetzt eine große Schwester wird, war mir sehr hervorgehoben, dass das ganz Besonderes ist, wenn man eine große Schwester ist und dass das auch nicht jeder werden darf. Und haben einfach versucht, so ein bisschen, dass das ihr Bruder ist, auch hervorzuheben. Also es war nicht irgendwie so was Neues, was wir jetzt haben, sondern was auch sie mit hat. Was auch dazu geführt hat, dass sie am Anfang auch das den einen oder anderen davon abgehalten hat, zu ihrem Bruder zu kommen, weil es war ihr Bruder. Man brauchte Erlaubnis. Und haben uns irgendwie versucht, zusammen mit ihr zu freuen. Und vor allem, und das ist dann aber eher ein Tipp, wenn das Kind da ist, den habe ich bekommen. Und ich weiß nicht, ob es darin gelegen hat, dass es bei uns recht gut funktioniert oder ob das einfach Zufall war. Aber alle Sachen, die sie dann nicht mehr durfte aufgrund ihres kleinen Bruders, haben wir versucht, nicht auf ihn zu beziehen. Also zum Beispiel, spring mal nicht auf die Couch, da liegt dein Brüderchen, das ist gefährlich. Sei mal nicht so laut, sonst wacht dein Brüderchen auf, der soll noch schlafen. Da habe ich dann immer gesagt, sei mal bitte nicht so laut, ich habe ein bisschen Kopfweh. Oder spring mal nicht hier rauf, das ist mir zu wackelig. Also wir haben beide versucht, ihr nicht das Gefühl zu vermitteln, sie darf jetzt ganz viel nicht, weil es den kleinen Bruder gibt.
Das ist sehr gut, ja.
Und dass sie einfach nicht diese, jetzt ist der Type da und jetzt darf ich hier die Hälfte nicht mehr, das wollten wir irgendwie vermeiden. Den Tipp habe ich bekommen und es hat für mich so Sinn gemacht im Kopf, dass ich so dachte, also das versuchen wir auf jeden Fall mal.
Dass der Bruder nicht mit diesen negativen Dingen dann
genau, assoziiert wird. Genau, dass der nicht wird, nur ne? mit Verboten assoziiert wird.
Ja, ja, das ist total gut, total wichtig, ja? damit Kinder das Geschwisterkind annehmen können. Ja.
Was kann man denn so noch machen?
Also, was ich noch gehört habe von Eltern, würde mich auch interessieren, wie du das findest, dem Kind was schenken,
so
wie
zum Geburtstag. Ja, natürlich.
Habt ihr das gemacht?
Ja, ja, zur Geburt. Ich glaube, lass mich überlegen. Was war es denn? Es war irgendwas Tolles. Ich würde es jetzt so gerne wie du auf die Stilldemenz schieben können.
Ich still nicht mehr. Das ist noch mein Vorteil, wenn ich Wortfindungsstörungen genau. habe
immer
oder so.
Die Stilldemenz, ja, sehr praktisch, sehr praktisch. Er ist Schwangerschaftsdemenz, geht direkt in Stilldemenz über. Es war irgendwas Außergewöhnlicheres. Also nicht nur so ein kleines, hier ist, was weiß ich, ein Schokoei, sondern es war irgendwas Größeres. Ich dachte eben für einen Moment, es wäre ihr Pferd. Sie hat so ein Pferd, was sie, was ich finde, viel zu groß
ist. Nicht der Mann.
Wo sie drauf sitzt.
Sie mag Pferde sehr gerne.
Ja, ja, Bibi und Tina und wie sie alle heißen. Also ganz hoch bei uns im Kurs. Es wird alles geritten, vom Einhorn beim Pferd bis zum Papi. Aber es war auf jeden Fall ein Geschenk zur Geburt, das stimmt. Das hat ihr Brudi mitgebracht. Keine Ahnung, wie der das im Bauch transportiert hat, aber der hat es mitgebracht. Das war ein guter Einstieg, das stimmt.
Ja, dass direkt so was Positives ja. ist, ne? Und ich meine, das scheint euch gut gelungen zu sein.
Ja.
Dass diese ganze Schwangerschaft und Geburt und dass er dann da war, dass das für sie positiv assoziiert war. Und ich glaube, das ist total wichtig.
Ja.
Damit nicht so sehr, also Neid und Eifersucht werden wahrscheinlich sowieso aufkommen, aber damit das abgefedert wird.
Ich glaube, es ist auch ganz normal, dass irgendwann die Erkenntnis kommt, man ist nicht die einzig Wichtige mehr für die Eltern
ja.
und dass das nicht immer cool ist. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich glaube, dass sie dieses Gefühl sehr selten hat.
Schön.
Wir versuchen auch immer beide noch alleine Zeit mit ihr zu verbringen. Und das ist auch für einen selber schön. Also natürlich ist es total süß, wenn man so ein kleines Mini-Baby hat. Aber ich habe auch bewusst versucht, auch Zeit nur mit ihr zu verbringen, dass wir auch so unsere Mama-Tochter-Zeit noch hatten.
Ja, und auch für sie ist der Kleine ja ein Geschenk wahrscheinlich.
Voll, also die freut sich auch total. Wenn die sich nicht gesehen haben, dann rennen die begeistert aufeinander zu. Also sie sind schon echt süß. Und natürlich verprügeln sie sich täglich. Also verprügeln
sich. Würdest du sagen, das ist ein guter Zeitabstand?
Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitabstand. Ich hätte mir eigentlich so gedacht, ein bisschen früher könnte auch, wäre auch schön, so in meiner Theorie. Aber ich habe ein bisschen früher geheiratet und ich wollte unbedingt an meiner Hochzeit ordentlich feiern und auch ordentlich anstoßen. Deswegen war das keine Option. Mhm. Deswegen so. Aber im Nachhinein betrachtet finde ich das ehrlich gesagt ziemlich super, weil man ihr schon so viel erklären konnte. Die hat einfach alles verstanden und im Zweifel halt auch, wenn man wirklich mal sagen musste, du, der Brudi hat jetzt dies oder das, dann hat sie verstanden, was ich hier sage und nicht einfach wirklich schon aufgrund ihres Alters gar nicht mitbekommen können und auch das Verständnis nicht aufbringen können, weil sie noch zu klein gewesen wäre, um es zu verstehen. Mhm. Also ich fand das echt ganz gut. Und trotzdem ist es jetzt nicht so weit voneinander weg. Also die spielen auch immer wieder zusammen. Und oder bei uns wird auch viel getanzt. Die tanzen gerne zusammen. Ist auch ganz süß.
Süß, ja. Ja, mein älterer Bruder ist nur ein Jahr älter als ich. Mhm. Und er hat immer gesagt, also wir haben noch einen jüngeren Bruder. Und er hat immer über mich gesagt, dass ich schon immer da war. Der andere, der ist geboren und ich war schon immer da.
Cool.
Und das hat schon eine ganz besondere Verbundenheit, glaube ich, auch zwischen uns erzeugt, dass wir einfach so immer, also fast wie bei Zwillingen, ne? Das ist ja noch mehr so.
Ja.
Aber ich glaube, mir wäre es zu viel so schnell wieder.
Ja, also auch aus der Mama-Perspektive, oder?
Genau, aus der Mama-Perspektive. Ansonsten für die Kinder, glaube ich, ist das schon toll. So eine, ja. Kann so oder so sein.
Ja, also meine Schwester und ich sind so gut 2 Jahre auseinander, finde ich jetzt super. Als Kinder haben wir uns bekriegt. Das muss für meine Eltern so schlimm gewesen sein. Also wir hatten echt richtig ordentlich Beef und haben uns super viel gestritten bis ins Teenageralter. Und seitdem sind wir halt so harmonisch und total froh, dass es uns gegenseitig gibt und lieben dieses gemeinsame Zeit zu verbringen. Sie ist jetzt Mama geworden von einem halben Jahr und ich bin auch so gerne Tante. Also es ist so schön, dass man das auch miteinander erleben kann. Aber als Kinder war es nicht so harmonisch. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich so ein perfektes Alter gibt. Ich glaube, es hängt immer sehr davon ab, wie sind die Menschen und auch, sind es 2 Jungs, sind es 2 Mädchen, ist ein Junge, ist ein Mädchen. Ich glaube, wir hatten auch viel unser Konkurrenzthema, was vielleicht gar nicht so da gewesen wäre, wenn sie jetzt ein Junge gewesen wäre oder ich. Dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Who knows? Hör mal, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Ich nehme super viel mit und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn wir mal so zusammenfassen, haben wir gesagt, ich glaube, das Wichtigste, um gestärkt in so eine wunderbare, riesengroße neue Herausforderung als Familie zu gehen, ist gut kommunizieren, ehrlich sein, sich auch mal verletzlich zeigen, wenn was verletzt hat oder wenn man unsicher ist und sich Sorgen macht.
Genau.
Zeit für nehmen für sich als Paar nochmal die schönen Sachen, die man so liebt, zu zweit macht und zwar genau dann, wann man möchte. Zärtlichkeit, alles kann, nichts muss. Folgt da eurem Bauchgefühl. Und dann seid ihr eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, oder?
Ich glaube schon. Hast du irgendwas vergessen? Ich überlege gerade noch.
Ja. Sonst könnt ihr einfach nochmal von vorne hören. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Da waren so viele Tipps von dir dabei. Vielen, vielen Dank, dafür natürlich nochmal. Und mehr Infos zum Podcast findet ihr auch immer unter littlebigheart.com. Und ihr könnt uns natürlich auch immer auf den Mom-Social-Media-Kanälen bei Insta oder Facebook kontaktieren. Freuen wir uns drüber. Und ja, falls ihr neu hier seid, dann schaut euch gerne die anderen Folgen nochmal an, beziehungsweise hört rein. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Macht's gut und bis ganz bald. Vielen Dank, liebe Rika.
Tschüss auch von mir. Dankeschön fürs Zuhören.
Genau. Macht's gut.